Weil wir haben jetzt schon bei mehreren Veranstaltungen und Festivals schon die Erfahrung gemacht, dass wir nicht, also es ist jetzt nicht so, das ist eine Frauenband, die spielt sowieso, weil wir brauchen die für die Quote. Es war schon oft so, dass die dann gesagt haben, na ja, jetzt hören wir uns die vielleicht mal woanders an oder ich habe schon das Gefühl, dass man sich wie in anderen Berufen auch oft ein bisschen mehr beweisen muss, weil es dir vielleicht oft nicht zugetraut wird oder ja, die sehen zwar ganz gut aus, aber oder nicht schlecht aus. Schauen wir mal, ob sie auch Musik machen können, so ungefähr. Und von dem her, glaube ich, haben wir da definitiv eine
Wir sind on air in
Vorbildfunktion.
3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen oder guten Tag, je nachdem, wann ihr diese Folge hier hört. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Zu Beginn etwas in eigener Sache, denn etwa nur 40% der ganzen Hörer haben den Podcast auch tatsächlich auf Spotify oder Apple abonniert. Ihr würdet mir einen Riesengefallen tun, wenn ihr das jetzt noch machen könntet, denn dann wächst dieser Podcast, wird größer, wird sichtbarer und je größer der Podcast ist, desto größer werden die Gäste. Bevor ich zu meiner heutigen Gästin komme, mein Supporter, und der ist wie immer Buffet Grampon. Buffet Grampon ist Europas größter Hersteller von Blasinstrumenten. Und eine Marke von Buffet Grampon ist B&S und die haben jetzt eine neue Serie an Trompeten rausgebracht, die Personality. Personality deshalb, weil sie persönlich an verschiedene Trompetertypen angepasst wurden und nicht etwa irgendwelchen Trompetertypen. Nein, da sind drei ganz besondere am Werk gewesen, nämlich Benny Brown, Martin Hutter und Thomas Inderka. Somit gibt es drei verschiedene Trompeten der Personality-Serie und wenn ihr diese jetzt testen wollt, dann schleunigst zu eurem Instrumentenhändler eurer Wahl. Ein weiterer Supporter dieser Folge ist die Melikus Akademie. Willst du ohne Frust und langes Probieren deine eigene Blasmusik komponieren und arrangieren, dann ist die Melikus Akademie von Daniel Käsbauer die perfekte Lösung für dich. Daniel kenne ich jetzt schon seit einigen Jahren und er ist ein erfahrener Komponist, Arrangeur und Musikverleger und hat mit seinem durchdachten Unterrichtskonzept bereits vielen Musikern geholfen, ihre eigene Blasmusikstücke zu schreiben und zu arrangieren. Egal, ob du Anfänger oder Fortgeschrittener bist, mit diesem System wirst du perfekt beim Komponieren deiner Stücke begleitet. Der besondere Vorteil dieses Konzepts ist die reine digitale Unterrichtsumgebung, die sich nahtlos in dein Arbeits- und Familienleben integrieren lässt. Somit entfallen lange Fahrten zu einem Lehrer, sodass du dich voll und ganz auf die Musik konzentrieren kannst. Gleichzeitig hast du die Möglichkeit, dich mit anderen Komponisten und Teilnehmern der Akademie zu vernetzen, um Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam zu wachsen. Das Beste aber daran ist, dass du deine komponierten Stücke auch über den Melikus Musik Verlag vermarkten kannst. Hierbei wirst du auch von Daniel unterstützt, nach dem Komponieren und Arrangieren deine Werke einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Wenn dich das anspricht und du deiner musikalischen Kreativität freien Lauf lassen willst und deine eigene Blasmusik komponieren willst, dann besuch die Melikus Akademie. Den Link findet ihr in den Shownotes. Meine heutige Gästin ist Kathi Meyer oder viele kennen sie auch unter ihrem mittlerweile Künstlernamen oder Spitznamen Kathi H. Kathi spielt bei den Desperate Brass Wives und ist auch Lehrerin. Deshalb habe ich sie eingeladen, weil ich wollte mit ihr einerseits darüber sprechen, wie das Lehramtsstudium aus ihrer Sicht so war, was vielleicht die Blasmusik in ihrem Unterricht zu tun hat. Und natürlich die andere Seite, wie ist das eigentlich als reine Frauenband in der Blasmusikszene? Ich wünsche euch viel Spaß. Meine heutige Gästin hat nicht nur Lehramt, Mathematik und Musik studiert, sondern auch Trompete. Man wird die quirlige Passauerin von der Band Desperate Brasswives kennen. Jetzt hat sie sogar ihren eigenen Song Denk I an die rausgebracht. Ich freue mich, dass sie heute hier ist, Katharina Meyer.
Hallo Andi, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Kathi, welches Stück hast du als letztes bewusst gehört?
Das neue Lied von Mut Mama, Alles auf dem Weg, glaube ich.
Ja, irgendwie so, oder am Weg, glaube ich.
Alles am Weg, genau. Ich habe es gestern, wurde es mir zufällig in Spotify angezeigt und dann habe ich es so nebenbei gehört. Und vorhin dachte ich mir, ich habe eigentlich gar nicht zugehört. Mich würde es jetzt echt interessieren, weil ich es voll cool finde. Also ich habe es jetzt immer verfolgt auf Social Media. Ich bin ein großer Mama-Fan. Ich habe den Kino immer sehr gefeiert und fand es jetzt auch richtig spannend mit der Alice, heißt sie, glaube ich. Genau, was die draus machen und ob das dann immer noch Mut Mama ist oder genau, und find's aber sehr cool. Also ich finde schon, dass man Mut Mama auf alle Fälle raushört, aber man hört auch, dass das was Neues ist und irgendwie passt ziemlich gut. Also
spannenderweise finde ich, also wenn man so zuhört, also ist nur mein Eindruck, dass sie manchmal auch Wörter entweder so dehnt oder so wie Keno. Also es ist der Unterschied, finde ich gar nicht so krass.
Ja. Irgendwie.
Also außer, dass es jetzt eine Frau ist, ist irgendwie die Nähe zu Keno trotzdem noch da. Ich weiß aber nicht wirklich, woran es liegt. Ob die Stimmfarben ähnlich sind oder so, keine Ahnung. Aber
ja,
ist aber auch nur mein persönlicher Eindruck.
Vielleicht muss ich es nochmal anhören. Ich habe es jetzt einmal irgendwie bewusst angehört. Aber ich finde auch, dass ziemlich gut in diese Mama-Schiene reinpasst.
Ja. Ja.
Vom Style, ja.
Ja. Wie findest du sonst so den Rest vom Song, also die Bläser und so? Weil ich finde, die klingen wieder ein bisschen anders. Die klingen wieder ein bisschen mehr wie auf der ersten Platte.
Ja, stimmt, ja. Ich habe bewusst darauf geachtet, ob ich es rauskennen würde, ob es Mut Mama sind. Und dann haben die Bläser eingesetzt und dachte ich mir, nee, das sind sie schon.
Okay. Ja, dann bin ich mal gespannt, weil da kommen ja jetzt noch ein, zwei Singles, glaube ich, wenn ich es richtig auf Instagram mitgekriegt habe. Mal gucken. Wünschenswert wäre es, wenn sie wieder auf Tour gehen und dass das jetzt so mit dem Wechsel, wenn Frauen und Männer wechseln, ist ja immer ein bisschen schwierig, finde ich, mit Bands.
Genau.
Da kann ja ganz viel schief gehen. Aber es sieht ganz gut aus.
Ja, definitiv. Aber ich finde es auch gut, wenn man dann versucht, so seine neue Schiene auch zu finden und nicht versuchen, alles abzukupfern. Und ich glaube, das versuchen sie auch. Und schauen wir mal, wie es ankommt.
Gucken wir mal. Ich habe dich ja als Katharina Meyer angekündigt, aber auf allen Social-Media-Plattformen tauchst du irgendwie unter Kathi H. auf. Hat das irgendeinen Grund?
tatsächlich, als ich mich vor ein paar Jahren bei Facebook angemeldet habe, war ich ursprünglich die Katharina Meyer. Und dieser Name, wenn man das halt eingegeben hat, war ich nicht der einzige Vorschlag. Vor allem Meyer, wie schreibt man das dann und so. Und wir haben dann irgendwie in der Clique gab es so einen Trend, dass sich jeder so ein bisschen umbenennt. Und ich bin, glaube ich, die Einzige, die das beibehalten hat. Und ich habe mich da inspirieren lassen von der Manga-Serie Dragon Ball. Da gibt's das Kamehameha. Und dann fand ich das Kathi-Kathi-Ha eigentlich ganz witzig. Und immer wenn ich das jetzt jemandem erzähle und er kennt die Serie, muss er ziemlich schmunzeln. Also ja, und irgendwann dachte ich mir, jetzt brauche ich es auch nicht mehr ändern, weil es natürlich, wenn ich jemand sage, hey, ich heiße Kathi H., da findet mich halt dann auch gleich jeder.
Okay. Die Single ist, glaube ich, auch darunter veröffentlicht, gell?
Ja, genau. Da habe ich lange überlegt und habe auch gebrainstormt mehrere Abende und Nächte mit diversen Getränken. Aber letztendlich hab ich mir dann gedacht, auf mich kommen immer die Leute zu und sagen, hey, du bist ja die Kathi H. Und tatsächlich Studienkollegen, die zum Teil aus Passau kommen, haben meinen Nachnamen nicht sofort oder mich unter Katharina Meyer gespeichert, sondern unter der Kathi halt. Und dann dachte ich mir, naja, wenn mich die Leute auch unter Kathi H. so im Kopf haben, wieso soll ich jetzt einen neuen Namen machen, dann nehmen wir doch den und ja.
Okay.
Genau.
Also quasi dein Künstlername.
Ja, hat sich so entwickelt.
Ja. Aber in der Schule bist du dann die Frau Meyer?
Ja, genau. Unter den Schülern schon und sonst die Kathi. Oder die Katharina. Tatsächlich nennt mich nur meine Familie Katharina.
Ja, wie das halt immer so ist.
Ja, sonst stelle ich mich unter Kathi vor, aber unter Arbeitskollegen. Irgendwie ist das dann doch förmlicher, wenn man so seinen ganzen Namen präsentiert. Bin ich auch
Ja.
die Katharina.
Okay. Also wenn du mal vom Chef dann anders angesprochen wirst, weißt du warum.
Ja, genau.
Wir sind ja jetzt Ende August und ungefähr vor, ja, knapp 2 Monaten, nicht ganz, aber knapp 2 Monaten, wart ihr ja auf dem Woodstock der Blasmusik mit den Desperate Brasswives. Wie
Ja,
war's?
mega. Also es hat wohl viel Spaß gemacht. Ja, wir haben ziemlich, also ich fand unseren Slot ziemlich gut. Das war nach dem Gesamtspiel am Samstag um 2:30. Und der Vorteil ist natürlich, wenn du halt einen früheren Slot hast, du hast nicht so viel, wie sagt man, ein anderes oder Gegenprogramm. Eigentlich,
Ja,
ja.
ja.
Kann man das schon so nennen? Und es waren auch echt viele Leute da. Und ich finde schon, dass das Festivalpublikum immer ein sehr ehrliches Publikum ist, weil die ja jetzt nicht nur wegen dir jetzt hier sind, sondern wegen vielen anderen Bands. Und die können ja auch jederzeit gehen. Und es waren echt viele da und es wurde auch immer mehr. Also ja, hat voll Spaß gemacht. Wir haben auch echt gute Rückmeldungen bekommen. Aber ja.
Das ist gut.
War definitiv auch ein bisschen nervös.
Das glaube ich, aber du hast recht. Also so ein Festival ist natürlich auf der einen Seite, man kann relativ viel erreichen, auf der anderen Seite sind sie halt auch schnell weg, weil halt genug anderes geboten wird. Also Fluch und Segen so, sozusagen. Also man
Ja,
muss
genau.
es sich, glaube ich, schon erspielen dann auch.
Sehr, sehr ehrlich auf alle Fälle.
Ja. Ja, wir haben uns ja leider verpasst. Ich war ja da, aber ich nach dem Gesamtspiel, ich habe es leider nicht geschafft. Irgendwie.
Ja, ich. Ist auch immer schwierig, sich da zu verabreden, weil man dann auch so viele Leute trifft und dann
Ja.
ist man dann von A nach B kommt, dann trifft man wieder jemanden. Aber bin mir sicher, wir werden uns auch in live mal noch kennenlernen.
Ich hoffe doch. Zum Woodstock und so will ich später nochmal kommen. Ich würde gerne die Schleife so ein bisschen machen. Wie kam Musik überhaupt in dein Leben?
Also, es war immer irgendwie da. Ich war, wie viele andere Kinder, auch in einer musikalischen Früherziehung. Und meine Mama hat auch in so einer Stubenmusik gespielt. Der Papa hat eher nichts mit Musik am Hut. Bin ja immer froh, wenn er in den Konzerten nicht zu schnarchen beginnt.
Echt so schlimm?
Nee, es kommt ein bisschen drauf an. Wenn es ihm taugt, ist er voll dabei. Aber
Was geht nicht?
ich glaube tatsächlich so klassische Musik oder so. Wenn es so
Okay.
um so Pop oder so die Lieder, die ihr auch kennt, da ist kein Problem, aber alles andere ist ein bisschen schwierig.
Okay. Da fällt mir eine lustige Anekdote dazu ein. Das war in meinem ersten Studienjahr. Hat der Kammerchor gesungen, ich glaube, relativ früh noch im Semester. Und das war so mein erstes Hochschulkonzert, was ich besucht habe. So mal in diese Hochschulwelt reinschnuppern. Und das war immer Kammerchor und irgendein Instrumentalsolist abgewechselt. Und die Instrumentalsolisten haben alle irgendein Stück von Penderecki gespielt, also neue Musik. Das war immer so irgendwie Bach-Motette, glaube ich, Penderecki. Bach-Motette, Penderecki. Und
Mission.
vor mir, ja, super Mischung. Also es war so skurril, weil links neben mir in der Bank saß jemand, der scheinbar wahrscheinlich obdachlos war, der sich einfach da reingesetzt hat in diese Kirche und einfach nur geschlafen hat.
Okay.
Und einfach tierisch geschnarcht hat, was jeden aufgeregt hat. Natürlich, also der kann von mir aus da ja schlafen, aber er hat halt einfach geschnarcht. Und immer wenn er geweckt wurde, hat er rumgepöbelt. Und vor mir saßen Eltern, wo der Vater jedes Mal, sobald Penderecki kam, laut irgendwie: Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Und ich gehe jetzt. Und die Mutter hat immer: Nein, die kommen doch gleich wieder. Das kannst du doch unserer Tochter nicht antun und so. Und also was so ein absurdes Spektakel zwischen Kunst vorne links jemanden, den es völlig gar nicht interessiert, und vorne einfach jemand, der mit neuer Musik also so augenscheinlich nichts anfangen kann, dass er eigentlich flüchten wollte. Also
Ja, spannend. Aber vielleicht ist das ja auch, ich meine, wenn man einschläft, ist das ja auch oft ein Zeichen, dass man einfach extrem entspannt ist. Vielleicht.
okay, du versuchst das. Okay,
Vielleicht hat
genau
mein
so
Papa immer
sehen.
mal den Kopf frei bekommen bei klassischer Musik
Ja,
und ja.
ja. Nein, aber solange er nicht aufsteht und dann lauthals pöbelt, dass er jetzt gehen will, dann geht's ja noch.
Ja. aber zurück zur Frage. Ja. Es war dann so, wie ich in der ersten Klasse war, wurde bei uns auf dem Dachboden von der Kirche wurden Blechblasinstrumente gefunden und dadurch auch eine Bläsergruppe gegründet. Das ging alles von der Kirche aus, also die Instrumente waren von der Kirche. Es war dann so eine Ausschreibung und ich muss sagen, ich weiß gar nicht mal, ob mich die Mama dann gefragt hat, ob ich da was lernen will oder ob sie mein Bruder und mich einfach angemeldet hat. Also ich war eben erste Klasse, mein Bruder vierte Klasse. Sie hat mir im Nachhinein mal erzählt, dass sie eigentlich wollte, dass ich Querflöte lerne. Mhm. Aber der Lehrer, der sich dann zur Verfügung gestellt hat, hat gemeint, es geht nur Blech. Und genau, ich bin dann irgendwie als erstes beim Tenorhorn gelandet. Aber es wurde dann, die Instrumente wurden schnell immer kleiner, weil meine Hände noch nicht so groß waren. Die hatten dann noch so eine richtig alte Konzerttrompete, die war dann immer noch zu groß und dann hat die Kirche Geld in den Tank genommen und mir so eine Taschentrompete gekauft. Genau, und so bin ich eigentlich dazugekommen und irgendwie auch dabei geblieben.
Aber wenn du sagst Kirche, war das dann Posaunenchor?
Nee, Posaunenchor ist ja glaube ich eher so evangelisch.
Ja, ja. Genau. Ja.
Schon von der katholischen Kirche, die Diözese Passau hat einige Blaskapellen und fördert das bei uns im Kreis auch. Also okay. Da gibt es im Sommer auch immer so Jugendfreizeit und viele Blasorchester in unserer Gegend werden durch die Kirche unterstützt. Die zahlen halt dann irgendwie die Dirigenten und die Noten. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so vereinslastig wie in anderen Gegenden.
Okay. Aber habe ich tatsächlich noch nie gehört, dass die katholische Kirche da Musikvereine unterstützt. Mal was ganz Neues.
Ja.
Okay, cool. glaubst du eigentlich, wenn du Flöte gelernt hättest, dass du einen ähnlichen Weg gegangen wärst?
Glaube ich nicht, nee.
Warum?
Ich weiß es nicht. Irgendwie, oft ist es ja so, wenn du Menschen siehst, dann kann man die Instrumente auch gut erraten und also ich identifiziere mich schon voll mit der Trompete und man lernt ja dadurch auch andere Leute kennen, wie wenn man jetzt Flöte spielt und ich weiß es nicht, vielleicht auch ähnlich, aber ich würde halt zum Beispiel jetzt nicht bei den Desperate Brassboys spielen.
Gut, es wäre schwierig, ja, mit Flöte. vielleicht gäbe es ein anderes Ensemble. Ja, vielleicht
dann so ein Flötenensemble oder so.
Warum gibt es eigentlich keine Flöten-Klarinetten-Ensembles auf dem Woodstock?
Das weiß ich nicht, aber gibt es generell, ja, nicht so viele.
Naja, wir schweifen ein bisschen ab. wann kam für dich die Entscheidung, dann das zu studieren?
Ich muss sagen, relativ spät. Ich war dann Gründungsmitglied quasi beim Verein daheim. Und habe das auch mitbekommen, wie das so nach und nach wächst. Es war jetzt nicht so, dass ich als Kind so große Vorbilder hatte, weil ich das halt nicht kannte. Bei uns daheim gab es, also wir sind zwar eine Stadt, aber da gab es auch nicht wirklich eine Gruppe. Und ich bin dann irgendwann zu Schulzeiten noch bei einem anderen Blasorchester eingestiegen. Und der das geleitet hat, ist Realschullehrer gewesen und hat diese Blaskapelle geleitet und eine Musikschule. Also der hat ziemlich viel vereint. Und so rückwirkend gesehen war das schon immer ein sehr großes Vorbild. Und ja, ich weiß nur noch, ich habe Abitur gemacht und mir bis dahin keine Gedanken gemacht, was ich werden will. Hab mich dann bei verschiedenen Studiengängen beworben, so auch so Energietechnik und sowas. Damals war doppelter Jahrgang und die Wohnungen waren relativ knapp und ich hatte dann das Glück, dass ich zuerst eine Zusage für eine Wohnung hatte in München, was ziemlich geil war, weil die meisten hatten eine Zusage für einen Studiengang und keine Wohnung. Und dann habe ich mal überlegt, was will ich machen? Und mein Bruder hat dann gemeint, hey, du wolltest ja schon immer Musiklehrer werden. Und bis dahin hätte ich mir das auch nie zutraut, weil ich wusste, es gibt eine Aufnahmeprüfung, es ist nicht so einfach, da reinzukommen. Aber dann dachte ich mir, naja, dann fange ich halt jetzt mit Mathe an. Lehramt und bereite mich jetzt ein Jahr lang für diese Aufnahmeprüfung vor und dann wird das schon klappen. Und ja, genau. Hat dann auch geklappt. Es gab auch keinen Plan B, also.
Okay. Findest du rückwirkend die Aufnahmeprüfung angemessen vom Niveau her? Oder findest du sie zu schwer? Also ich weiß nicht, wie es in München ist.
Also München war schon sehr schwer. Ich habe jetzt keinen Vergleich. Also ich habe tatsächlich nur München gemacht. Ich habe mir natürlich so Prüfungen online, sind ja oft so Probeklausuren drin. Gibt es, glaube ich. Also ist München schon relativ weit oben, was das Niveau angeht. Auch die Nachfrage ist ziemlich hoch. Und was mich tatsächlich immer so ein bisschen, das haben sehr viele die Aufnahmeprüfung gemacht und bestanden, die halt schon 2, 3 Jahre in der Berufsfachschule waren und 2, 3 Jahre Tonsatz- oder Gehörbildungsunterricht hatten. Ich hatte das große Glück, dass ich halt schon in München gewohnt habe. Eine gute Freundin aus Passau hatte damals schon Lehramt Gymi studiert, dann Musik. Und die hat mir halt dann einfach ein bisschen geholfen und mir auch gesagt, was drankommt, weil ich finde, wenn du als Abiturient mal liest, was da alles drankommt, also ich hätte gar nicht so die Vorstellung gehabt, was die jetzt genau alles haben wollen. Und im Grunde hat die mir halt dann geholfen, mich da vorzubereiten. Allein, glaube ich, hätte ich das nicht hinbekommen, ehrlich gesagt. Und was mir dann ein bisschen abgegangen ist, du bist dann in diesem Studiengang drin und dann gehen die davon aus, naja, wenn du diese Aufnahmeprüfung geschafft hast, dann ist ja klar, dass du alles, was gefragt wird, dass du das schon drauf hast und wir können direkt weitermachen. Und gab es natürlich einige, bei denen das so der Fall war, aber mir ist da ein bisschen der rote Faden oder so das Aufbauende hat mir ein bisschen gefehlt, dass man erstmal so grob Grundlagen macht und dann weitermacht. Ich weiß nicht, wie das in Würzburg so war.
Also, ich glaube, oder ich muss andersherum anfangen. Ich war auf einem nicht musischen Gymnasium. Das heißt, wir hatten jetzt auch nicht so viel Theorie, irgendwas. Mein Vorteil oder womit ich das abfangen konnte, war, dass ich über den Nordbayerischen Musikbund meine staatliche Anerkennung als Dirigent gemacht habe. Und da hatten wir relativ viel vierstimmigen Satzschreiben und so Gehörbildung. Und das war quasi so das Niveau auch, was dann in der Prüfung dran kam. Also von deren Sicht, wie du schon sagst, wenn ich nicht annähernd irgendwas in die Richtung schon mal ge gehört hätte oder gemacht hätte, keine Chance, wenn du einfach von der Schule kommst. Also ich frage deshalb, weil bei uns zumindest war die Gehörbildung schon sehr hoch angesiedelt. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, okay, ich kam aus dem Studium raus und habe trotzdem nicht mehr gekonnt als vorher. Und war jetzt vor ein paar Wochen, ja, stimmt nicht, April. Ist ein bisschen mehr als ein paar Wochen.
Der Sommer ist auch schnell vergangen jetzt.
Ja, genau. In Würzburg an der Hochschule, die hatten so einen Festakt. Und dann hatte ich mich mit einem Professor unterhalten und der sagt, dass gerade die Zahlen der Bewerber ganz schön einbricht. Also ich glaube,
Bei
dieses Jahr
Lehramt
haben's
oder?
beim Lehramt.
Okay.
Tatsächlich. Ich glaube, haben sich 50 beworben oder so. Also wir
Ah.
waren damals, glaube ich, knapp 200, also 180. Ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, aber das sind so das, was ich im Kopf habe. Und auch er hat gesagt, okay, also wieso die Gehörbildung so hochhängen, weil das für den Lehreralltag ja jetzt nicht so zwingend so, also warum ist die Hürde da schon so hoch? Das könnte man ja dann im Studium abfangen. Deswegen frage ich dich jetzt, wie du das so empfindest.
Also ich muss gestehen, ich habe dann auch vom Musikbund Ober- und Niederbayern den Dirigentenkurs gemacht mit staatlicher Anerkennung während des Studiums. Und das fand ich dann richtig cool eigentlich, weil es so aufbauend war und weil es einfach von alle abgeholt hat. Theoretisch könnte man ja auch im Studium differenzieren. Es ist auch nicht einfach, finde ich, das zu unterrichten. Also meistens sind ja die Professoren, die hören ja dann alles.
Trotzdem stellt sich ja für mich immer die Frage, brauche ich das? Also klar, wir lernen im Studium auch Dinge, die man nicht braucht. Mir ist das schon alles klar, diese ganze Diskussion. Aber wenn ich zum Beispiel überlege, ich habe zu meiner Aufnahmeprüfung noch einen Generalbass vom Blatt spielen müssen. Wofür? Also wirklich, nur um das System zu verstehen, muss ich es nicht vom Blatt spielen können. Also, und in der Schule kommt kein Schüler um die Ecke und sagt, Herr Schreck, können Sie mir mal diesen Generalbass spielen? Ja. Dann kann ich immer noch sagen, oh, ich habe jetzt Pausenaufsicht. morgen! Ich kann es mir da einmal angucken. Nein, aber das ist so ein bisschen fernab der Realität. Oder warum muss ich irgendwelche kruden Akkordverbindungen zur Aufnahmeprüfung, wir reden ja immer noch zur Aufnahmeprüfung, ja, hören? Das langt ja, wenn ich es am Schluss kann.
Eben, man studiert es eigentlich deswegen, um das zu lernen. Ja, ja. Was ja. ich schon gehört habe, ich habe letztens mit einer gesprochen, die hat auch noch Mathe dabei. Und die meinte, auch in Mathe sind es echt viel weniger, jetzt seitdem sie begonnen hat zu studieren. Und die wird vor 5 Jahren oder so begonnen haben. Mhm. Also ich glaube, es betrifft jetzt nicht nur Musik.
Ja, das glaube ich auch.
Das ist wahrscheinlich generell dieses Lehrer.
Ja, ja.
Lehrer ist nicht mehr so gefragt.
ja.
Aber ja, könnte man definitiv überdenken.
Wie war dann rückblickend dein Studium? So, auch aus Trompetersicht.
Also, ich fand's geil. Das Schulmusikstudium war, also bin ich sehr froh, dass ich das genießen konnte, weil es so vielseitig ist und weil ich auch so ein Mensch bin, der gerne vielseitig aufgestellt ist oder gerne viele Sachen auch macht. Das Mathe-Studium rückwirkend, das war schon echt zäh. Aber weil ich immer nur auf den letzten Drücker, die letzten 4 Wochen habe ich nichts anderes gemacht, wie auf diese Prüfungen zu lernen, war dann einfach froh, wenn ich es bestanden hatte. Man hätte natürlich da auch regelmäßig wie beim Üben so Übungsblätter machen können, hat mich ehrlich gesagt nicht interessiert und mir war es auch nicht wichtig, da jetzt mit Bestnoten abzuschneiden. Ich bin nach wie vor froh, dass ich es gemacht habe. Jetzt auch zum Unterrichten finde ich es echt cool, diese Abwechslung. Und ja, irgendwie taugt es mir auch, weil es einfach so ein direktes Fach ist. Jetzt mal blöd gesagt, zur Buchstunde kann man da auch leicht halten, weil du jetzt nicht so ausschweifen kannst.
Verstehe schon. Ja, ja, aber es gibt ja immerhin Bücher. Bei Musik ist das ja immer so ein bisschen
schwierig. Ja, Larifari, ja.
Ja, ja. Gibt es ja kein richtiges Musikbuch, finde ich. Du hast ja auch noch dich irgendwann dazu entschieden, künstlerisch dazu zu studieren.
Ja, tatsächlich. Ich habe dann, wann war das? 2017 habe ich dann Schulmusik oder Lehramt abgeschlossen. Und das mit Trompete hatte ich schon immer so ein bisschen im Hinterkopf, weil ich irgendwie auch mal eine Sache gescheit machen wollte. Exakt, mich interessieren immer viele verschiedene Sachen und ich mache oft viele Sachen auch gleichzeitig. Und ich wollte einfach wissen, ob ich das Zeug auch dazu habe. Und es hat ja dann auch zum Glück funktioniert. Ja, leider kam da ein bisschen Corona dazwischen. Und mir ist das auch selbst ein bisschen in den Rücken gefallen, weil dann habe ich Trompete studiert, aber nebenbei schon in der Schule hatte ich ein paar Stunden in München, wo ich unterrichtet habe. Dann habe ich in Augsburg Trompete studiert. Dann habe ich Jugendkapelle geleitet und so noch ein paar Privatschüler. Und dadurch war es eigentlich wieder nicht so, dass ich sage, wow, jetzt hatte ich mal Vollzeit, mich auf eine Sache zu fokussieren. Dann kam Corona und ich muss sagen, also, ich bin auch froh drüber, weil dann dachte ich mir, wenn ich es jetzt nicht mache und gescheit mache, dann wird es wahrscheinlich auch nicht mehr. und das war dann auch sehr spannend, aber was ein bisschen schade war, ist, dass ich nur Online-Unterricht hatte.
Ausschließlich bis zum Schluss?
Ja, ich habe meinen Professor erst wieder bei der Abschlussprüfung gesehen, was ja nicht ideal war. Auf der anderen Seite habe ich in der Zeit viel, viel über mich gelernt und irgendwann auch checkt, naja, eigentlich muss ja eh ich üben. Und man lernt sich selber auch gut kennen. Und von dem her war es eigentlich so rückwirkend für mich eine super Lektion.
Okay. Was war für dich der größte Aha-Moment? Was hast du über dich gelernt? Was du mit uns teilen möchtest?
Dass man selber viel mehr checkt, wie man vielleicht meint. Also ich war immer so, ich gehe jetzt in den Unterricht und dann wird mir alles gesagt, was ich besser machen kann. Und habe das selber nie so extrem reflektiert. Und durch diesen Online-Unterricht habe ich auch viele Aufnahmen gemacht und selber einfach auch viel mehr analytischer gedacht oder viel mehr zugehört. Und dann ist mir schon aufgefallen, naja, also den Input, den ich jetzt bekomme, auf das hätte ich jetzt selber auch kommen können. Und irgendwann war das, dieser Online-Unterricht, nicht mehr so ergiebig, weil ich mir gedacht habe, ja, also gerade höre ich das, was ich glaube ich selber auch check. Jetzt wäre natürlich in Live für dich schon, dass man da viel mehr rausholen kann. Das wird mir jetzt im Moment mehr bringen, aber ja, aufnehmen und einfach mal reinhören, was man so spielt und bringt schon extrem viel.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für einen weiteren Supporter und das ist Lungentrainer.de. Ich freue mich riesig, dass der Online-Shop Lungentrainer.de mit an Bord ist, denn ich benutze schon seit meinem Studium einige Produkte daraus, um meinen Luftfluss besser zu trainieren. Lungentrainer ist schon 17 Jahre im Bereich des Atemtrainings tätig und ist Europas größte Auswahl an Lungen- und Atemtrainer, sowohl im medizinischen als auch im privaten Gebrauch. Ich möchte euch zwei Geräte ans Herz legen und das ist der Power Breathe Plus, ein inspiratorischer Atemmuskeltrainer, quasi die Hantel fürs Zwerchfell, und den neuen expiratorischen X1. Bei beiden Produkten atmet man gegen den Widerstand. Natürlich findet ihr auf der Seite noch viele weitere hilfreiche Tools, um die Luft und den Luftstrom zu trainieren, separat vom Instrument, sodass ihr das dann auch gut übersetzen könnt. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Übst du jetzt anders? Also jetzt, wo alles quasi rum ist, du jetzt auch schon im Job bist, übst du jetzt anders?
Ja, definitiv. Ich habe auch noch weniger Zeit wie vorher. Und da muss man, glaube ich, anders üben, weil wenn man schon mal sich die Zeit nimmt, dann will man auch einfach effektiv sein. Mhm. Und ich habe generell mehr Plan. Also ich nehme mir vorher vor, was ich wirklich üben will. Und das war zu Studienzeiten schon so, jetzt gehe ich mal 3 Stunden in so ein Kämmerchen und dann mache ich halt ein bisschen Basic und dann übe ich mein Stück und dann habe ich ja meine Zeit so ein bisschen abgesessen. Und jetzt ist schon so, dass ich gezielt auch meine Übungen mache, wo ich weiß, die bringen mir was. Mhm. Und dann auch effektiv versuche zu üben. Also nicht nur durchspielen, sondern auch einfach durchdenken. Und wenn der Stelle nicht funktioniert, das einfach wirklich langsam machen. Diese Geduld hatte ich früher nicht immer. Und dann merkt man schon, dass man eigentlich schneller ans Ziel kommt, wie wenn man das jetzt 10-mal durchspielt oder runterspielt. Und
du hast vorhin so schön gesagt, die gehen dann im Studium davon aus, weil man quasi die Aufnahmeprüfung gemacht hat, dass man ja das schon alles kann und dann kann man da ansetzen. Ich höre so ein bisschen raus und ich nehme mich da, glaube ich, mit rein, dass eigentlich, wie man übt, vorher für dich nicht klar war.
Nee.
Hast du das irgendwann vermittelt bekommen oder war das jetzt nur diese Corona-Sache, die dir dann irgendwann gezeigt hat, so könnte ich es machen und ist doch zielführender?
Ich habe während des Schulmusikstudiums immer noch Privatunterricht genommen beim Peschel Berni, der ist bei den Münchner Philharmoniker. Mhm. Der hatte mich für die Aufnahmeprüfung vorbereitet und das hat ziemlich gut funktioniert mit ihm. Deswegen bin ich bei dem dann parallel immer noch geblieben, weil ich mir gedacht habe, das wäre jetzt auch schade, das jetzt herzugeben. Und der hat zumindest immer gesagt, wenn du jetzt 1 Stunde übst, dann machst du eine Viertelstunde Bindeübungen, Viertelstunde Clark, Viertelstunde Etüde, Viertelstunde Stück. Und hat quasi indirekt so gemeint, wenn du dir eine bestimmte Zeitspanne vornimmst, dann mach dir wirklich einen Plan, was du zumindest wie lange übst. Mhm. Damit du halt alles abdeckst, was du auch schaffen willst. Ja. Das war, glaube ich, so grob. Und letztendlich tatsächlich durch Corona, ich habe kurz überlegt, ob ich nicht eine Arbeit übers Üben schreibe und das halt selber so analysiere, weil mich das dann schon sehr interessiert hat. Und da habe ich auch einiges drüber gelesen und viele so Online-Workshops mir angeschaut. Letztendlich konnte ich aber meine Zulassungsarbeit vom Lehramt anrechnen lassen. Das heißt, ich habe so eine Arbeit dann nicht geschrieben, aber mir gedacht, es bringt mir genauso viel, wenn ich das halt jetzt versuche, im Üben umzusetzen und mir einen Plan mache für jeden Tag, Und dann mir immer, ich habe dann bei so, weiß ich nicht, beim Clark habe ich mir auch immer aufgeschrieben, wie schnell ich es gespielt habe und mir wirklich da so einen 4-8-wöchigen Plan gemacht und das dann versucht zu reflektieren. Was habe ich geschafft? Was hat nicht so gut funktioniert? Mhm. Das hat mir extrem viel gebracht, aber ich bin auch, glaube ich, so ein Mensch, der einen Plan braucht. Also der immer auch so ein Ziel braucht und genau. Hab ja wahrscheinlich immer wieder so Input bekommen, aber nie gezielt, wie man eigentlich am besten übt.
Okay. Was sagt dein Plan jetzt? Also worauf übst du jetzt hin? Oder hast du im Moment keinen, weil du noch Urlaub machst?
Gerade muss ich mich ein bisschen erholen von den letzten 2 Jahren Referendariat. Das so rückwirkend doch ziemlich gezerrt hat an den Kräften. Und in den letzten 2 Jahren war es tatsächlich so, dass dann eh immer wieder zum Glück Auftritte angestanden sind. Und das waren dann die großen Ziele. Und in der Zwischenzeit war dann einfach immer der Plan, den Ansatz zu halten. Aber leider war dann jetzt nicht mehr Kapazität, sich andere Ziele zu stecken. Da war ich schon froh, dass ich das geschafft habe. Und ja, du weißt ja, wie es ist.
Ja.
Wahrscheinlich ohne den Brasives und so hätte ich viel, viel weniger gemacht. Also das hat schon passt. Aber ich habe schon bei den Auftritten gemerkt, es ist nicht so geil, wenn man gerade am Limit vom Ansatz unterwegs ist. Und ja, macht einfach auch mehr Spaß, wenn man sich darüber keine Sorgen machen muss.
Wenn du jetzt ein Sabbatjahr hättest, was würdest du, also worauf würdest du hinüben wollen, so spontan? Was wäre so ein großes Ziel, wo du sagst, geil, aber dafür langt mir wahrscheinlich im Moment die Zeit nicht?
Ich glaube, ich hätte voll tatsächlich Bock, so ein bisschen Orchester zu spielen. Also so, ja, keine professionellen, aber so Sachen, wo man halt jetzt gar keine Zeit mehr hat. Und ansonsten auch gern, ist gar nicht so einfach, die Frage. einfach auch gern wieder zu üben, ohne sich Gedanken zu machen, was muss ich jetzt üben, damit ich das abliefern kann, was notwendig ist.
Also mehr Musik machen.
Ja, genau.
Voll. Ohne so dieses,
ohne diesen,
ich muss aber jetzt.
Genau, ja. Okay. Und ich habe mir auch zu Corona-Zeiten eine steirische Harmonika gekauft, weil ich das extrem cool finde, das Instrument. Und das auch immer schön finde, Leuten zuzuschauen, die das spielen, weil da geht's hauptsächlich um Musik. Die haben ganz selten Noten dabei, sondern spielen einfach und sind immer so dabei und so bei der Sache. Und das finde ich einfach so schön. Ich habe tatsächlich, ja, ich kann 2 Lieder. Hab das jetzt noch nicht so intensiviert, aber das ist tatsächlich, das habe ich mir vorgenommen für nach dem Ref, dass ich das mache, weil das finde ich so cool und ja.
Okay, dann bin ich gespannt, ob es irgendwann eine Single gibt, wo du singst und einfach nur Akkordeon spielst.
Ja, tatsächlich bei meinem anderen Lied ist der Bass von der Zier eingespielt. Den habe ich eingespielt.
Aber hast du eingespielt?
Ja.
Okay.
Das waren 3 oder 4 verschiedene Töne. Also das war machbar.
Ja. Okay.
Aber ja, gern so ein bisschen musizieren damit, das ist ja schon, schon so ein Ziel.
Okay. War eigentlich irgendwann mal die Überlegung, ins Orchester zu gehen?
Tatsächlich nie. Ich habe eigentlich durch Studium das wirklich erst so Berührung mit klassischer Musik gehabt. Also schon vorher so einzelne Stücke, aber dass ich mir mal so ein Orchesterstück angehört hätte, war dann tatsächlich erst in der Münchner Zeit. Und durch Studium hat man ja zum Glück auch die Möglichkeit, im Orchester zu spielen, was ich schon sehr cool fand, aber es war jetzt nie so, dass ich mich da extrem erfüllt gefühlt hätte. Mhm. Und mir war auch immer bewusst, wenn ich das will, dann müsste ich jetzt viel mehr üben und ja.
Okay.
Dazu war immer zu viel geboten. Hätte ich vielleicht dann Mathe nicht nebenbei gemacht.
Ja, gut, es stimmt. Mit Mathe ist es deutlich schwieriger. Wir haben jetzt schon öfters über die Desperate Brasswives gesprochen. Wie kam es überhaupt zu der Gruppe und vor allen Dingen zu dem Namen? So desperate seht ihr nämlich gar nicht aus.
Ja, ich hoffe, das sind wir auch nicht so. ursprünglich kam das durch den Bläserurlaub bei Geusern. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
Ja.
Da haben mich zwei Freundinnen gefragt, ob ich Bock hätte auf Quintett. Sie hätten noch eine Posaunistin dabei. Wir bräuchten nur noch eine Tuba. Ich war mit einer Tubistin in einer Ferienwohnung und hab mir gedacht, naja, passt ja gerade ganz gut. Dann haben wir da geprobt und das auch abends aufgeführt. Das sind immer so Möglichkeiten, wo man quasi auch spielen kann. Und ja, das kam extrem gut an. Also uns war das, glaube ich, nicht so bewusst. Wir haben uns halt gedacht, naja, jetzt haben wir schon eine Stunde probt, dann könnten wir eigentlich das auch spielen. Und es kam wirklich extrem gut an. War eigentlich in dem Fall auch Zufall, dass wir fünf Mädels waren. Und dann haben wir mal alle gesagt, ihr müsst unbedingt weitermachen, ihr müsst weitermachen. Und wir haben uns nur gedacht, naja, die eine wohnt hinter Graz, die anderen in Oberösterreich, ich bin in München, ist jetzt nicht so einfach. Und haben natürlich aber eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Und nach einem halben Jahr haben wir gesagt, naja, jetzt treffen wir uns halt mal, ist ja... Wenn alle Bock drauf haben, ist ja mega cool. Und haben dann ursprünglich so klassisch Quintett gespielt. Mhm. Relativ schnell ein Konzert ausgemacht. Und ein Kumpel von mir hat dann das Logo gemacht. Desperate Brasswives. Der Name stand relativ schnell. Also die andere Alternative wäre Ogi und die Kakerlaken gewesen.
Das kam nicht so gut zum Vermarkten, finde ja. ich.
Wahrscheinlich. Das kam daher, weil in Bad Geusern einer mit uns geprobt hat, der so ähnlich hieß. Fanden wir dann ganz witzig. Desperate Brasswives, den Namen habe ich eigentlich mitgenommen. Wir hatten in München mal so eine Zehnerbesetzung mit lauter Hauptfachstudenten und zwei Schulmusikerinnen, also alles auch Mädels, und haben da zwei Auftritte, glaube ich, gehabt. Was ziemlich cool war, aber was von Anfang an klar war, dass das jetzt nicht ewig hält, weil viele schon ihre eigenen Pläne hatten und die Probentermine auszumachen extrem schwierig waren und das jetzt nicht so eine Priorität war. Genau, und dann dachte ich mir, wäre es irgendwie ein bisschen schade um den Namen, weil der ja schon irgendwie auch ziemlich gut ankommt. Und ich habe das dann den anderen vier Mädels vorgeschlagen, den Österreicherinnen. Und dann, ja, war das relativ schnell klar, dass das unser Name dann sein wird.
Cool.
Wir hatten dann eine Anfrage, Firmenanfrage von Liebherr, von dieser Backerfirma. Ja. Und die wollten, dass sie beim Firmen-Event, da waren nur russische Männer eingeladen, wollten die irgendwie, dass sie halt drei Lieder spielen, ziemlich gut bezahlt, aber eher so Pop-Richtung. Wir hatten natürlich weder Arrangements noch Demos noch irgendwas, aber das hat uns dann eigentlich drauf gebracht, dass die Richtung viel cooler ist, dass wir auch viel mehr Bock haben auf Festivals und Zelte zu spielen, als uns halt in Kirchen zu treffen und Quintett zu spielen. Vor allem das Quintett ja doch auch sehr heikel, gibt auch viele gute und ja, hat sich dann schnell geändert. Und das Konzert, was damals ausgemacht wurde, haben wir dann gleich so gemacht, dass die Hälfte klassisch Quintett war und die zweite Hälfte war dann schon in der größeren Besetzung. Es war klar, wir brauchen dann mehr Bläser, weil falls welche singen, bleiben halt einfach nicht mehr viel übrig. Dann haben wir aufgestockt, ursprünglich auf drei Trompeten, drei Posaunen, Tuba und Schlagzeug. Und nach dem einen Konzert, das war im Februar 2020, also kurz vor Corona, haben wir dann auch, war klar, dass eine vierte Trompete dazu kommt, weil es einfach dann doch ziemlich anstrengend ist auf Dauer und auch viel mehr möglich ist mit vier Trompeten. Und ja, so hat sich das dann eigentlich entwickelt.
Schlagzeuger ist aber ein Mann.
Ja, ist ein Mann.
Habt ihr keine Frau gefunden? Oder war es euch wurscht?
Uns war es ehrlich gesagt wurscht. Also das war uns jetzt nicht so wichtig. Wir haben schon mal kurz überlegt, aber es war irgendwie, also der Flo, der ursprünglich dabei war, das war irgendwie klar, dass der dazu kommt. Und es hat dann auch gleich voll gut funktioniert. Wir haben uns zwischenzeitlich schon mal gefragt, kennt jemand eine Frau? Aber tatsächlich haben wir das dann nicht weiter verfolgt, weil wir ja eh unseren Schlagzeuger hatten und genau. Das ist auch gut, dass ein Mann dabei ist.
Ja, alles gut. Ich, nur der Name suggeriert natürlich, dass es eine reine Frauenformation ist.
Ja. Frage ich. Ja, wir haben letztes Jahr tatsächlich oft mit Aushilfen gespielt. Letztes Jahr war dann nach Corona so die erste richtige Saison und wir haben relativ viel angenommen, auch mit Aushilfen, weil wir einfach froh waren, dass wir zum Spielen kommen. Und uns war das aber nie wichtig, dass dann das von einer Frau ersetzt werden muss. Uns war es halt wichtig, dass jemand kommt, der das spielt und der Zeit hat. Mhm. Wir haben natürlich dann auch die bekannten Freundinnen gefragt, die wir kennen. Die hatten dann aber tatsächlich auch oft nicht Zeit. Uns war es nicht so wichtig, aber tatsächlich haben uns dann viele Veranstalter darauf angesprochen, wieso da jetzt auch Männer auf der Bühne sind, denn sie haben ja nur Frauen gebucht. Ja, liegt wahrscheinlich am Namen, weil es gibt so viele andere Bands, wo auch Männer auf der Bühne stehen und da ist es ja auch kein Problem.
Ja. Wie nimmst du generell die Frauen in der Blasmusik wahr?
Wie ich sie wahrnehme?
Ja, also nimmst du sie überhaupt wahr? Das ist so die größere Frage. Ich kurz die Schleife dazu. Es gab vor einigen Wochen einen Post von Thomas Gansch, der auch nochmal so ein bisschen drauf ging, warum in der Supergroup halt keine Frauen spielen. Und er sagt halt, okay, spiel halt nur mit denen, die er kennt und gut mag und so und so. Aber tatsächlich, wenn man jetzt sich auch das Woodstock anguckt, sind bei den Großbesetzungen, glaube ich, keine Frauen dabei und reine Frauenbands, weiß ich nicht, ihr und weiß nicht, ob sonst noch jemand
ja,
da
ist. Ja, es gab, glaube ich, zwei, drei. Haben die Brasses was gespielt? Ich weiß gerade nicht, ich weiß, dass zwei oder drei oder drei oder vier waren, aber jetzt sehr überschaubar. Ja, definitiv weniger wie von den männlichen Besetzungen. Oft sind ja dann zumindest die Sängerinnen die Frauen oder Klarinettistinnen. Aber in den meisten Besetzungen sind dann schon die Männer in der Überzahl. Ein Kumpel von mir hat tatsächlich das mal ausgerechnet, wie viele Frauen auf der Bühne waren. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber ich glaube, der hat sich dann alle Besetzungen angeschaut und ist auf 8% Frauen beim Woodstock gekommen.
Wie viel? 8?
Ja. Ob das jetzt so empirisch alles korrekt ist, weiß ich nicht. Aber definitiv in der Unterzahl, das stimmt, ja.
Wie findest du das persönlich oder ist dir das eigentlich egal?
Egal ist es mir nicht. Also es ist mir definitiv schon aufgefallen. Es wäre natürlich schön, wenn es da mehr gibt. Ich glaube, es gibt generell weniger Frauenbands, Gruppen, Kapellen. Das definitiv, wenn ich so ans Studium zurückdenke. Wir waren zwei Mädels, haben gemeinsam Abschluss gemacht, dann kam ein Mädel nach. Es ist ja auch, du musst dich ja erstmal finden und dazu nimmst du ja nicht jede Frau, die dir über den Weg läuft und sagst, hey, du bist weiblich, steig in unsere Band ein. Also ich finde, das Wichtigste beim Musikmachen ist tatsächlich, wie der Gansch auch gesagt hat, dass man sich gut versteht, der Charakter. Es muss ja auch menschlich funktionieren.
Ja.
Und da gibt's jetzt in dem Sektor definitiv weniger Frauen, wobei es, glaube ich, oder es wird sicher mehr, aber wie in vielen anderen Branchen ist es auch so, dass sich das weibliche Geschlecht vielleicht erstmal etablieren muss. Genau.
Liegt das vielleicht, weil du vorhin hast du so gesagt, okay, der Lehrer war es, glaube ich, als du angefangen hattest, war so Vorbild. Liegt das vielleicht daran, dass es zu wenig weibliche Vorbilder gibt?
Kann gut sein. Also ich muss sagen, ich habe mir da früher zumindest keine Gedanken drüber gemacht, weil meine Trompetenlehrerin war auch eine Trompetenlehrerin.
Mhm.
Und deswegen habe ich mir da früher nie so Gedanken gemacht, aber ich denke schon, dass das eine Rolle spielt und vor allem eben auch, wenn man dann aufs Woodstock geht und man sieht halt 3, 4 Frauenbands und 96 Männerbands, das ist ja dann schon einfach einprägsam. Also es kann schon sein, es gibt natürlich auch bekannte Trompeterinnen, die Alison Wells haben und so, aber mhm. ja, das männliche Geschlecht hat definitiv Überhand. Mir hat sogar, das fand ich ziemlich krass, eine Freundin erzählt, die ist jetzt so Richtung Mittenwald gezogen. Und da gibt es in der Gegend immer noch Blaskapellen, wo keine Frauen mitspielen dürfen. Und das fand ich ziemlich krass, wie sie das erzählt hat.
Mitspielen dürfen, okay.
Also.
Ja, wundert mich also aus zwei Gesichtspunkten. Erstens natürlich, wir leben natürlich jetzt in einer anderen Zeit. Das ist, finde ich, sowieso Quatsch, aber dass ich überhaupt eine Musikverein oder so noch halten kann ohne Frau. Also es ist ja auch so ein Mitgliederding. Also wenn ich in anderen, gerade in Musikvereinen ist ja die Frauenquote ja gar nicht so gering.
Ja.
Teilweise sogar auch recht hoch. Also meistens immer noch in den Holzblasinstrumenten, weniger noch im Blech, aber zumindest das gesamte Orchester gesehen, ja, relativ hoch. Deswegen wundert es mich, dass sich Vereine das überhaupt noch erlauben können, zu sagen, wir spielen ohne Frauen.
Ja, also fand ich auch ziemlich heftig, wie ich das gehört habe.
Seht ihr euch als Vorbild dann an? Also oder ist euch bewusst, dass ihr eine Vorbildsrolle haben könnt oder vielleicht sogar schon habt?
Doch, ist uns schon bewusst. Also ich glaube, durchs Woodstock wurde es uns auch nochmal ein bisschen bewusster. Weil wenn du das halt dann direkt vor Ort mitbekommst, dass doch so wenige weibliche Musikerinnen auf der Bühne sind und dass das halt irgendwie, man wird ja schon oft angesprochen. Es ist ja, ich meine, wir sprechen jetzt drüber, wenn wir irgendwo ein Interview haben, es ist irgendwie immer diese gleiche Frage, die wir gestellt bekommen. Es wäre natürlich, oder ich würde es auch mal voll interessant finden, wenn man einfach Veranstalter fragt, wie die das sehen, ob die da irgendwie das bewusst wahrnehmen oder ob es halt einfach, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob die das da irgendwie das auch, ja.
Werde ich demnächst mal machen. Also es stehen so ein paar Interviewanfragen aus, wenn das klappt, stelle ich die Frage.
Ja, würde mich interessieren, weil wir haben jetzt schon bei mehreren Veranstaltungen und Festivals schon die Erfahrung gemacht, dass wir nicht, also es ist jetzt nicht so, das ist eine Frauenband, die spielt sowieso, weil wir brauchen die für die Quote. Es war schon oft so, dass die dann gesagt haben, naja, jetzt hören wir uns die vielleicht mal woanders an. Oder ich habe schon das Gefühl, dass man sich wie in anderen Berufen auch oft ein bisschen mehr beweisen muss, weil es dir vielleicht oft nicht zugetraut wird. Oder ja, die sehen zwar ganz gut aus, aber oder nicht schlecht aus. Schauen wir mal, ob sie auch Musik machen können, so ungefähr. Und von dem her, glaube ich, haben wir da definitiv eine Vorbildfunktion, weil das ist uns auch immer wichtig, auf der Bühne zu vermitteln. Uns geht es jetzt nicht darum, dass 8 Mädels und ein Typ auf der Bühne steht, sondern uns geht es darum, dass wir Musik machen und dass das genauso geschätzte Musik ist, die andere Leute auch machen. Mhm. Und das versuchen wir auch bewusst zu vermitteln, weil schon, glaube ich, nach wie vor ein großer Unterschied da gemacht wird oder man da ins Schubladen reingeschoben wird.
Wann war euch das erste Mal bewusst, dass das so ist? Also, dass ihr euch vielleicht auch mehr beweisen müsst als andere?
Wir haben da schon einige so, klar, man muss sich als Band etablieren und es geht nicht von 0 auf 100. Aber am Anfang, wo wir einige Anfragen rausgeschickt haben, kam oft einfach diese Rückmeldung. Also es war von Anfang an eigentlich so, dass die dann gesagt haben, wir müssen uns das erstmal anschauen und
Okay.
Also, ja.
Welche Vorbilder hattet ihr bei der Gründung? Also wenn man ja anfängt, hat man ja irgendwie im Kopf, oh, wir würden gerne ein bisschen was machen wie die oder ein bisschen was machen wie die.
Also da kann ich jetzt nur von mir sprechen.
Ja.
Also generell fand ich Blech, pures Blech einfach geil. Also ich bin großer Blechhaufen-Notzel-Fan.
Mhm. Männerband?
Bitte?
Auch wieder Männerband.
Ja, tatsächlich, ja. Fand es aber auch cool, was zum Beispiel Fettes Blech macht, mehr so Richtung Party. Genau, und das war dann eigentlich so, bis das hat sich so ergeben und ist, glaube ich, auch so eine Mischung aus den allen. Und ja, letztendlich haben wir doch auch ein neues Format geschaffen, glaube ich. Es gibt wenige, die nur Blech haben und nur modern spielen, was ich jetzt so zumindest mitbekommen habe. Viele meinen tatsächlich auch, dass wir irgendwie traditionell machen, aber das machen wir bewusst nicht, weil wir gesagt haben, wir konzentrieren uns auf die eine Richtung. Wir nennen es auch Brass Pop. Und es ist eigentlich so eine Symbiose, aber so direkt in dem Format gibt's, fällt mir jetzt keine Gruppe ein. Wir haben eben vier Trompeten dabei, drei Posaunen, Tuba, zum Teil Gesang. Also es hat sich dann so ein eigener Stil eigentlich aus den ganzen Einflussfaktoren entwickelt, was ja auch ziemlich cool ist. Also
das auf jeden Fall, weil das ist ja eigentlich, genau, eigentlich ist es ja das Beste, wenn man irgendwie so seinen Weg findet, ohne dass man dann zu sehr guckt, was die anderen machen. Was sind denn so die Ziele oder die Dinge, die ihr jetzt so in naher Zukunft machen wollt?
Ja, also wir wollen uns auf alle Fälle weiterentwickeln. Überlegen schon, welche Nummern wir nächstes Jahr ins Programm nehmen. Und waren letzte Woche 3 Tage in der Steiermark auf einer Hütte und haben uns tatsächlich getroffen, um einfach mal zu brainstormen.
Okay.
Wie es weitergeht und was, in welcher Form es weitergeht. Und sind da relativ offen, haben versucht, mal einen eigenen Song zu schreiben. Die ersten Versuche, da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir natürlich in Zukunft auch dranbleiben, aber das wäre natürlich cool. Also wir covern aktuell nur, was auch ziemlich cool ist. Also die Rückmeldungen sind immer super. Wir spielen natürlich auch nur Lieder, die halt auch jeder kennt. Also da ist egal, ob jetzt jemand 15 Jahre ist oder 65. Oft ist für jeden was dabei und das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Aber wäre natürlich cool, wenn sich da auch was Eigenes entwickelt, aber müssen wir jetzt einfach schauen, wie es weitergeht. Wir haben, ja, wie gesagt, sind ganz offen, machen uns keinen Druck und wenn es passt, passt. Und wenn nicht, glaube ich, finden wir was anderes Cooles, was uns taugt. Ja.
Wer schreibt bei euch die Arrangements?
Machen wir viel intern. Also ich habe auch ein paar gemacht. Durch die Brass Vibes begonnen. Die ersten Arrangements haben dann circa so 20 Proben gebraucht, bis das die dann stehen. Mittlerweile geht es um einiges schneller. Aber auch der Christian Schick, der auch bei Alben Blech spielt, der hat ein paar Arrangements geschrieben. Der hat letztes Jahr auch relativ fix mitgespielt. Da hatten wir, war die Tourstelle ein bisschen vakant. Und so haben wir auch ein paar andere Arrangements noch dabei. Aber wir versuchen schon, das selber zu machen und unsere Note drauf zu geben.
Also schreibt die dann eine von euch und bleiben die dann unverändert oder ist dann in der Probe und kommt jemand, also hier hätte gern noch die Stelle anders. Also wie viel wird diskutiert bei euch?
Also es gibt Arrangements, die werden einmal geschrieben und die bleiben so, aber es gibt auch Arrangements, wo sich dann doch nochmal einiges ändert. Oder wo man dann einfach beim Auftritt merkt, dieser Teil, da irgendwie haben die Leute ein bisschen abgeschalten oder bei dem Teil sind sie extrem aufgeblüht, dann versuchen wir doch einfach hier mehr Fokus drauf zu legen und kürzen hier was oder merken oder ändern auch teilweise nachträglich noch die Arrangements, wo wir sagen, ja, weiß ich nicht, diese Stelle, da könnte man vielleicht ein bisschen sparen und dafür beim Refrain auch mal eine Oktave draufsetzen oder so. Also man lernt sich da auch selber mal dann gut kennen, wenn man es einfach macht. Und ja, festgemeißelt ist da nichts.
Ich stelle mir den Organisationsaufwand nur sehr hoch vor, weil ihr ja gar nicht so nah aneinander wohnt. Wie oft probt ihr?
Also es ist definitiv immer eine Herausforderung. Für diese Saison haben wir 3 Probenwochenenden gehabt.
Mhm.
Dann haben die Konzerte begonnen und dann haben wir aber auch nochmal 2 Tage, einzelne Tage wo eingeschoben. Was natürlich noch schwieriger ist zum Organisieren, weil für einen Tag dann 4 Stunden am Auto sitzen und zwar nicht nur einer, sondern 2/3 ist dann schon nicht so ohne und vor allem einen Termin zu finden, ist immer extrem. Aber man merkt schon, wenn das Programm steht, dann ist es nur noch Feinarbeit und ja.
Ihr spielt auswendig, gell?
Ja, wir spielen auswendig. Man merkt sofort, also ich glaube, wenn man zu Hause viel vorarbeitet, könnte man sich viel in der Probe auch sparen. Aber so ist es ja immer.
So ist.
Ja, genau. Genau, aber so ist dann, sind nicht so, also für nächstes Jahr haben wir jetzt die Proben schon fixiert, weil du musst einfach relativ weit voraus planen, damit das halt zeitlich auch bei allen machbar ist.
Mhm. Wie lernst du auswendig?
Also ich bin so ein Mensch, ich muss es einfach machen. und tatsächlich, was mir schon voll viel hilft, ist es, in der Probe auswendig zu spielen. Ich merke, also wir haben ja dann auch so Aufnahmen, wo man daheim dazu spielen kann.
Mhm.
Aber da bin ich immer nicht so, da bin ich vielleicht 90% bei der Sache und denke nebenbei daran, was gibt es dann als nächstes zu essen oder was muss ich heute noch machen, bin ich in diesem Konzertmodus. Das mir bringt es am meisten, wenn ich mit den anderen zusammenspiele.
Okay.
Aber ja, das ist natürlich eine begrenzte Ressource, die da zur Verfügung steht.
Das stimmt, aber wie wird das jetzt mit, wenn ihr sagt, ihr schreibt eigene Songs, das wird ja jetzt kniffliger, dann zusammenzuarbeiten. Weil ihr ja nicht vor Ort seid. Habt ihr da schon einen Plan, wie ihr das lösen wollt? Oder gibt es da jemand, der schon sagt, okay, ich bin im Texte schreiben, glaube ich, das liegt mir oder so?
Einen genauen Fahrplan haben wir noch nicht, den brauchen wir, glaube ich, definitiv. Aber es ist schon so, dass ein Teil von uns so aus dem Raum Wien kommt, aus Niederösterreich.
Hm.
Und es dann auch einfacher ist, sich mal in Wien zu treffen. Also das hat man schon gemerkt, das war echt cool und echt spannend, wenn man da mal zusammen ist. Also es ist dann nicht so, dass 9 Leute auf einmal an der gleichen Melodie arbeiten, sondern die einen sitzen in dem einen Eck und haben eine Idee und die anderen schreiben vielleicht gerade einen Text. Das ist, diese Symbiose war schon ziemlich cool, dass das dann auch wirklich so funktioniert. Und ich glaube, der Austausch ist einfach auch wichtig. Oder ja. Hat uns auf alle Fälle sehr gut getan. Jetzt heißt es einfach auch dranbleiben und das nicht liegen lassen, sondern die Ideen, die wir quasi gesammelt haben, dass wir, ja, dass die nicht unter den Tisch fallen, sondern dass man da weitermacht. Und
gibt es eigentlich irgendeinen Chef bei euch oder Chefin in dem Fall? Oder seid ihr alle gleichberechtigt?
Im Songschreiben oder generell?
Generell.
Generell bin natürlich ich der Chef. organisatorisch. Wir haben eine Booking-Firma, die quasi das Booking übernimmt und ich bin so das Sprachrohr zwischen Band und Booking-Firma und organisiere auch relativ viel und ja.
Bist du auch der musikalische Chef, der dann sagt, so wird's gemacht oder seid ihr bei musikalischen Sachen eher gleichberechtigt?
Da haben wir eine andere Trompeterin, die das übernimmt, aber tatsächlich ist es da auch so, dass jeder was sagen darf und wir da auch viel miteinander arbeiten. Organisatorisch bin ich und ich bin auch froh, wenn ich mich nicht um das Musikalische kümmern muss, weil ja, es ist so schon viel und ja, es soll jeder das machen, was er am besten kann und ich glaube, dann funktioniert es auch am besten.
Wie hält man so eine große Gruppe mit 9 Menschen, die ja wahrscheinlich alle anders ticken, die dann aber auch noch weit entfernt wohnen, zusammen?
Ich glaube, unser großer Vorteil ist, dass wir alle Bock haben zu spielen, dass wir auch befreundet sind und das jetzt nicht nur beruflich sehen. Es gibt natürlich mal Meinungsverschiedenheiten. Aber was wir schon machen, ist, dass wir immer alles dann auch ausreden und auch drüber reden und dadurch, wie in einer Beziehung halt auch, noch mehr zusammenwachsen. Und man merkt es voll. Letztes Jahr haben wir mit vielen, vielen Aushilfen gespielt. Das war auch für die Gruppe anstrengend. Das ist ja dann auch irgendwie immer mit Stress verbunden.
Mhm.
Und das versuchen wir immer mehr zu vermeiden. Und man merkt, dass wir allein dadurch auch viel mehr zusammenwachsen. Und jetzt letzte Woche auf der Hütte hat ja auch eine ihren kleinen Sohn dabei. Der wird morgen oder übermorgen ein Jahr alt. Es hat super gut funktioniert. Also
cool.
Das ist schon wie so eine kleine Familie. Und ich glaube, deswegen sind auch alle so dabei, weil jeder einfach gern dabei ist und Spaß dran hat. Und das merkt man auch. Also ja.
Aber könnte, weil du das gerade ansprichst, Kinder, könnte das nicht irgendwann in die Quere kommen für die Gruppe?
Ja, also wir sind sicher eine tickende Zeitbombe. Aber
das hast du jetzt gesagt, das darf ich.
Aber ja, wir haben schon zwei Kinder. Unsere Pubistin hat ein Kind. Da machen wir es gerade so, dass wir die Tuba-Stelle teilen. Also wir haben eine Tubistin jetzt für Österreich und eine für Rest.
Mhm.
Deutschland, Schweiz. Eine Posaunistin hat auch schon ein Kind. Da funktioniert es daheim ziemlich gut. Also ich glaube, es ist alles, man muss sich das natürlich auch organisieren, privat. Mhm. Und ja,
okay.
Schauen wir mal. Also ich glaube, solange das Management zu Hause und selber man so dahinter ist, kann alles funktionieren. Das, mhm. Ja.
Aber glaubst du, wenn wir bei dem Thema sind und nochmal so ganz kurz zurückgehen, glaubst du, das ist vielleicht ein Grund dafür, dass es gar nicht so viele Frauen-Ensembles gibt?
Kann sein. Ja. Aber ich weiß nicht, ob man da wieder in so eine Rolle rein.
Ja, deswegen frage ich.
Also natürlich, wenn der Mann jetzt auch Musiker ist und der auch viel unterwegs ist, man muss sich das, glaube ich, also es gibt bestimmt viele, die dann daheim sind, aber ich glaube, das ist jetzt nicht der Grund oder muss nicht so sein. Also es liegt immer an einem selber, was man draus macht. Und ich hoffe natürlich, dass wie in anderen Branchen, dass man da auch, dass das in Zukunft einfach, ja, leichter wird und die Unterstützung hat, quasi.
Okay. Wie kam es dazu, dass du selber jetzt Musik quasi solo rausgebracht hast? Ist das ein Plan, dass das mehr wird?
Also generell, das eine Lied, Denke ich an die, war jetzt nicht geplant. Das ist so entstanden. Wieso es so entstanden ist, mein Bruder ist vor ein paar Jahren in den Bergen verunglückt beim Klettern. Und ja, ich habe dann mal von meiner Cousine so eine CD bekommen, Meditation, eigentlich irgendeine Meditation, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat oder so. Mhm. Ich habe mir das dann angehört und es gibt ja so verschiedene Trauerphasen und dann hat der das halt auch so erklärt. Und eine Phase ist, dass man dann auch mal irgendwie sauer ist auf die Person, die man verloren hat, weil sie ist ja jetzt nicht mehr da.
Mhm.
Und dann dachte ich mir immer so, ich bin nicht sauer auf meinen Bruder, weil irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, ihm geht's gut. Und er hatte ein mega Leben, er war immer ein riesen Vorbild von mir. Und habe dann irgendwann diese Meditation ausgemacht, weil es mich nicht, ich weiß nicht, ich konnte mir das irgendwie nicht anhören. Und dann bin ich aufgestanden ans Klavier und hatte sofort diese Melodie im Kopf und diesen Text. Und das ist dann aber, ich weiß nicht, vielleicht doch durch diese Meditation so entstanden.
Mhm.
Und es stand auch relativ schnell. Ich glaube, nach einer Stunde das Grobgerüst. Natürlich Akkorde und so kann man, glaube ich, immer ein bisschen feilen. Und wir daheim haben dann mal so eigentlich ganz schön so eine Kapelle gebaut für meinen Bruder und machen da jedes Jahr so eine Andacht. Und das war voll cool, diese Kapelle zu bauen, weil da waren nur Akademiker am Start, die, glaube ich, noch nie einen Mauerstein in der Hand hatten. Und dann haben wir halt mal zum Betonieren und zum Mauern begonnen und es war richtig schön. Und seitdem machen wir quasi da so eine kleine Andacht. Und die stand dann an und dann dachte ich mir, naja, wenn ich jetzt schon so ein Lied habe, dann, also wenn, dann muss ich es hier präsentieren. Und dann habe ich auch für jeden so einen Liedtext ausgeteilt, damit sie mitlesen können, das ist auf Dialekt. Und habe das da gesungen und es hat extrem viele Leute oder eigentlich alle Leute voll berührt. Und also es war auch ein krasser Moment, das dann so vorzutragen. Ich finde generell Singen ist, ja, also persönlicher kann man eigentlich nicht von sich rausbrechen. Und ja, da kam dann gleich ein Kumpel zu mir her und hat gemeint, wow, das musst du unbedingt aufnehmen. Und ich habe mir gedacht, ja genau, weil ich das Lied jetzt aufnehme. Ich bin jetzt froh, dass ich es gesungen habe und das ist ja mein Lied. Und irgendwann kam ja dann Corona und da wurde mir so bewusst, es gibt so viele Menschen, die irgendwie daheim sind, denen geht's schlecht, die man nicht besuchen kann. Und denen es dadurch eigentlich noch viel schlechter geht. Also so ein bisschen, also Gesellschaft braucht man ja doch auch im Leben. Und hat mir, das war dann tatsächlich so die Motivation, wo ich mir gedacht habe, es gibt so viele Menschen, die ähnliche Schicksale haben, man spricht oft einfach nicht drüber. Und mir hat das Lied einfach extrem viel geholfen. Also es war immer so ein Verarbeitungsprozess. Es war nicht immer einfach, weil man sich dann doch wieder mit der Materie auseinandersetzen muss. Aber mir hat es einfach so viel Kraft gegeben und das würde ich gerne einfach mit anderen Menschen teilen. Und ja, 4 Jahre später dann auch veröffentlicht.
Wie waren die Reaktionen jetzt nach der Veröffentlichung?
Voll gut. Also ich habe eigentlich nur positives Feedback bekommen. Das, vor dem hatte ich tatsächlich Angst. Also ich hatte irgendwie so ein bisschen, ich hatte voll den Anspruch an mich, dass musikalisch schon auch irgendwie alles passt, was ich so mache. Man hatte natürlich Angst vor den Reaktionen, weil es so persönlich ist. Und ich habe kein Problem, über meinen Bruder und alles, was da passiert ist, zu sprechen. Ich finde es eigentlich schön, weil ich mir denke, dann wird er auch nicht vergessen. Aber das mit Musik auszudrücken, drückt er doch noch mal viel mehr aus, was man so in einem Gespräch sagen würde. Und es war schon sehr persönlich und die Wochen vorher waren schon hart, muss ich so sagen. Aber ab dem Moment, wo ich es veröffentlicht habe, wusste ich, es passt alles, es ist gut, so wie es ist. Und ich habe dann auch extrem viele gute Rückmeldungen bekommen. Und auch, also es war irgendwie so schön, dann auch von so vielen Leuten, von denen ich ewig nichts gehört habe. Und irgendwie habe ich dann auch wieder gemerkt, naja, die haben jetzt meinen Bruder auch nicht vergessen. Nur weil wir zu lange nicht drüber gesprochen haben. Und das war eigentlich das Allerschönste. Ja.
So soll es ja sein. Kommt da jetzt mehr?
Gerade ist es nicht geplant, aber ich muss sagen, es war schon eine sehr coole Erfahrung und macht schon Bock auf mehr. Also ich weiß es nicht. Ich bin jetzt gerade froh, dass das alles so funktioniert hat nach 4 Jahren. Also es war ein langer Prozess und ich glaube, ich habe voll viel gelernt über den Prozess an sich, über mich. Habe auch viel mitgenommen. Ich schau mal. Also wieso nicht? Also keine Ahnung.
Okay.
Ich lasse mich mal überraschen.
Okay. Was bringt generell die Zukunft für dich? Welche Pläne hast du?
Ich bin gerade, das frage ich mich auch jeden Tag. Bin jetzt eben im Ref fertig, auch dass ich jetzt die letzten guten 10 Jahre hingearbeitet habe, inklusive Trompetenstudium. Habe jetzt eine Planstelle bekommen und weiß.
Wo bist du?
Miesbach.
Ah ja.
Genau, also sehr schöne Gegend. Ich wollte ein bisschen so Richtung Berge. Also das passt voll gut. Und bin schon ein bisschen so nervös, weil doch ein neues Kapitel angeht. Ich habe eher das Gefühl, es fängt ein neues Buch an. Weil es das erste Mal eigentlich in meinem Leben so ist, dass ich weiß, naja, wenn es mir da taugt, kann ich da auch bleiben. Und ich kann mir auch endlich mal was Langfristiges aufbauen und endlich mal ankommen. Und das, auf das habe ich mich jetzt auch schon gefreut. Also wenn man da jedes Jahr woanders hingeschickt wird durchs Referendariat. Klar, es ist absehbar und so, aber es ist dann auch irgendwann.
Ja, es nervt schon.
Man kann sich ein Zuhause aufbauen. Und auf das freue ich mich und will da auch ganz unvoreingenommen offen reingehen. Und ja.
Welche Rolle wird Blasmusik oder das, was du da tust, in der Schule jetzt spielen?
Also da, wo ich jetzt lande, Miesbach ist ziemlich bekannt so für das Traditionelle. Im Jahresbericht hat ungefähr jeder zweite Schüler eine Lederhose an, was ich ja schon sehr geil finde. Wobei ich auch ein paar Lehrer die Tracht anhaben. Ich könnte mir vorstellen, dass das, ich weiß es nicht, vielleicht war das auch so, morgen ist Klassenfoto, wer will, kann Tracht anziehen.
Muss halt
Also,
im Dirndl kommen.
ja, hast du auch. Ich habe alles Lederhose, Dirndl. Die Lederhose meistens aber nur am Geburtstag an. Das Dirndl immer ein bisschen zu warm.
Ja, das verstehe ich.
Genau, aber ich war jetzt diese Woche 2 Tage auf der Woodstock Academy und habe dort ein paar Leute besucht und habe auch beim Volkstanz vorbeigeschaut und das sind ja eigentlich super Tänze, die man halt so in der Gruppe machen kann. Und habe das bis jetzt noch nicht so praktiziert. Also ich habe jetzt letztes Schuljahr so ein Bläserensemble gehabt, so eine kleine Brassband aus 5 Leuten. Also da kann man definitiv an der Schule jetzt auch was machen. Aber ich würde gern auch, ja, den Klassen kleinen Einblick in die Bläserwelt oder in die Bläserwelt geben und ja, darf jetzt auch die Schulband übernehmen.
Cool.
Genau.
Okay, klingt nach spannenden Aufgaben.
Ja, dann kann man nur wachsen.
Auf jeden Fall. Wir kommen zur Schnellfragerunde oder schnelleren Fragen. Spielen oder singen?
Spielen.
Schule oder Bühne?
Bühne.
Was würdest du deinem jüngeren Ich gerne sagen?
Das ist eine gute Frage. Mach alles. Nimm alles mit, was geht. Habe ich jetzt auch so gemacht. Aber gönn dir auch ab und zu mal eine kleine Pause.
Okay.
Ich merke das oft im Nachhinein, wenn es dann doch zu viel war. Und vielleicht kann man es ein bisschen mehr genießen, wenn man zwischendrin auch mal durchatmet.
Gibt es was du bereust, rückblickend?
Also ich muss sagen, ich war jetzt in den Ferien schon sehr, sehr durch von den letzten Wochen. Ich habe nach Pfingsten noch Musikschulstelle in München angenommen, war dann da 1 bis 2 Mal noch in München, hab mir dann gedacht, ach, das Deutschlandticket fahre ich mit den Öffis, da kann ich sicher arbeiten. Bei 3-mal Umsteigen arbeitet man aber dann gar nicht so viel. Und da habe ich schon gemerkt, das war jetzt einfach zu viel. Das habe ich während des Studiums schon gern gemacht, dass ich einfach viel mache. Aber jetzt mit dem Vollzeitarbeiten habe ich mir echt wieder vorgenommen, einfach auch mal faul sein zu dürfen, wenn man eh in der Schule ist, am Wochenende auf der Bühne, einfach auf sich zu achten. Ja, das ist mein großer Vorsatz jetzt
Okay.
für.
Warum hast du das in München angenommen, wenn das nur so wenig Stunden sind? Also da bleibt ja finanziell nichts übrig. Das ist ja dann eher so, weil man unterrichten will.
Ja, also ich wollte, glaube ich, einfach wieder unterrichten. Ich habe während des Studiums schon Musikschulstelle gehabt und das hat mir schon voll taugt. Ich finde es auch so schön, wenn du dich einfach auf eine Person einlassen kannst. Und das ist halt, wenn du vor 30 Schülern stehst, vor allem im Matheunterricht, nochmal schwieriger wie in Musik. Die lernen dich als Mathelehrerin kennen. Die kommen jetzt nicht zu dir und sagen, erzählen dir auf Anhieb irgendwas, was vielleicht auch wichtig ist als Background-Wissen, wieso ein Mensch jetzt so ist, wie er ist. Und da hat man im Trompeten- und oder im Einzelunterricht halt viel mehr Zugang. Und das hat auch voll Spaß gemacht. Also in dem Moment habe ich es nicht bereut. Ich habe jetzt nur im Nachhinein bereut, dass ich dann, ja, dass ich einfach ein bisschen zu kurz gekommen bin. Aber so generell unterrichte ich schon auch gern einzeln. Und also ich würde es auch voll cool finden, so eine Bläserklasse aufzubauen oder irgendwie sowas, das in der Schule auch zu kombinieren.
Ja,
Ja.
kannst du ja machen. Musst du nur einen
Ja.
Chef davon überzeugen, dass das gut ist und dann geht's
Die
los.
Musikschule ist gleich gegenüber, also das ist schon mal gut.
Cool. Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
Ja, da kann ich eigentlich gleich anschließen. Also was ich lernen will, ist eben da, wenn man Vollzeit arbeitet, auch auf sich achten zu müssen. Im Studium konnte man halt immer nur ausschlafen, wenn man viel unterwegs war. Das fällt halt jetzt weg. Ja, Zeitmanagement. Und ja, also ich habe auch die letzten Wochen habe ich dann noch so einen Sportkurs besucht. Ich war Hip-Hop-Tanzen, was sehr
Oha.
geil war. Ich habe gemerkt, es ist gar nicht so leicht, sich so zu bewegen und finde es cool, wenn man es kann. Aber ich konnte halt voll abschalten und das werde
Cool.
ich in der Zukunft irgendwie sowas auch wieder verfolgen, wo man einfach mal was ganz anderes macht und
Ich sehe schon, die Richtung geht ins Tanzen. Wenn du vorher Volkstanz, dann Hip-Hop.
ja, vielleicht.
So cool. Ist cool.
Ja.
Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
Ich bin großer Filmfan vom König der Löwen. Irgendwie hat der meine Kindheit geprägt. Ich mag ihn immer noch sehr gern.
Aber ich hoffe, den Zeichentrickfilm.
Ja, ich kenne den neuen gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn überhaupt sehen will. Tim.
Ich nicht, aber ich habe auch Kritiken gehört, dass das halt einfach, ja, Quatsch ist. Und der dauert ja auch länger als der Original. Also da sind irgendwelche Szenen plötzlich auch mehr drin. Und ich glaube auch ein Lied mehr oder so.
Ah, okay. Ich weiß nur, dass ich halt bei dem Original-Zeichentrick, ich kann da, glaube ich, mitsprechen und ich wird wahrscheinlich bei jedem Wort das anders, es wird mir sofort auffallen.
Dann lass es. Dann
Ja.
gucken wir den nicht. Okay, gibt es noch ein Buch?
Ja, tatsächlich komme ich einfach nicht so zum Lesen. Ich habe jetzt in den Ferien mir so ein Eberhofer-Buch mal durchgelesen.
Okay.
Dann kenne ich bis jetzt nur die Filme. Ist auch, also ich mag den niederbayerischen Humor. Das ist einfach echt auch super, super geschrieben. Was ich mir so ein bisschen angefangen habe, das Autofahren sind Hörbücher. Und da ist mir eins in Erinnerung geblieben, und zwar von, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Harari oder so. Die
Ja.
21 Lektionen des
Ja.
Homo Sapiens oder so. 21, nee, 21 Lektionen des 20.
20.
Jahrhunderts.
Jahrhundert, genau. Und das andere
Genau.
heißt nur Homo sapiens. Genau,
Ja, genau sowas.
ja.
Das fand ich ziemlich gut da. Ja.
Welche Lektion ist hängen geblieben? Jetzt frage ich ab, jetzt kommt der Lehrer raus,
Ja, tatsächlich.
weißt
Die eine Lektion ging über Musik,
du. Bei mir.
dass es schon so Algorithmen gibt. Also da ging es ums Komponieren, ob man das quasi in Zukunft ersetzen kann oder auch Musiker, ob man die ersetzen kann. Und die haben schon gemeint, dass es so Algorithmen gibt, die quasi checken, was du gern hörst und dir deine Musik so hinkomponieren können. War ja jetzt auch mit Beethovens 10. Sinfonie, hat auch, glaube ich, die KI
Ja.
fertiggeschrieben. Also schon sehr spannend. Da dachte ich mir beim Anhören, nee, das gibt's nicht, das gibt's nicht, das kann man nicht ersetzen, aber ich glaube, die ist tatsächlich ziemlich gut. Oder ja,
Das ist so
aber.
spannend, weil die Meinungen so auseinandergehen. Ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat. Der hat gesagt, er hat keine Angst, weil KIs nicht atmen können und Musik sich ja doch oft auch nach dem natürlichen Atem und zur Phrasenbildung
Ah.
richtet.
Ah, das ist
Das
spannend.
fand ich ganz spannend. Kann natürlich so, schon sein, dass bei Popmusik, wo es noch einfach noch struktureller ist, 4, 8 Takte, vielleicht dann schon eher ersetzbar ist, als wenn es in die klassische Richtung geht.
Ja,
Weiß ich.
das kann sein. Ich hoffe fest, dass die Live-Musik nie ersetzt werden kann. Kann ich
Ja,
mir
das
jetzt nicht
sowieso.
vorstellen, aber wer weiß, wie sich die Technik entwickelt. Was ich noch gehört habe, ist, dass ja viel. Es gibt ja viel so Entspannungsmusik und dass
Ja.
das mittlerweile auch viele KIs machen und dadurch Leute, die das aber beruflich machen, halt viel weniger Klicks und GEMA und so einkassieren, weil die KIs das
Ja.
jetzt übernehmen und das ist halt schon irgendwie hart.
Gut, bei Entspannungsmusik weiß ich ja, also.
Ja, wenn die KI das kann, dann kann die auch vieles mehr, glaube ich.
Hoffen wir mal nicht.
Ja.
Das ist was. Also vielleicht kommt tatsächlich in der Staffel noch eine Folge über KI. Ich bin da noch dran. Ich habe eine Zusage, wenn wir einen Termin finden. Ich traue mich nur noch selber noch nicht, weil ich einfach noch nicht genug gelesen habe. Aber wahrscheinlich lese ich sowieso bis dahin nicht genug. Also ich kann gar nicht genug lesen,
Ja, oder
um
es
in
ist
dem Film
vielleicht
zu
auch gut,
sein.
sich einfach mal da überraschen zu lassen, was.
Ja, weil ich finde es ein super spannendes Thema, was uns irgendwann wahrscheinlich auch in der Blasmusik irgendwie trifft.
Ja, kann ich mir schon auch vorstellen.
Naja, hoffen wir es
Naja.
mal nicht.
Anderes Kapitel war noch, was hängen geblieben ist, dass alles oder ziemlich alles ersetzt werden kann, nur nicht die Erziehung der Kinder. Und da bin ich mir, das glaube ich tatsächlich.
Ja, da müssten wir aber nur damit wieder anfangen. Jetzt kommt wieder der alte Lehrer in mir durch. Ich habe so manchmal das Gefühl, dass das wird zu sehr auf die Schule gewälzt.
Ja, das könnte uns, ja, könnte uns sein, aber
vielleicht auf
die Landschule Kinder daheim müssen ja auch erzogen werden.
Ja, das denkt man immer. Also vielleicht ist es auf dem Land noch anders, aber hier in der Stadt ist manchmal. Aber ich will jetzt nicht schon wieder Schulbashing machen. Das habe ich in der letzten Folge, dafür habe ich schon auch ein, zwei Nachrichten gekriegt. Ich lasse das heute. Welche Aufnahme sollte man mal gehört haben?
Aufnahme Alpensymphonie, Hans Gansch.
Okay.
Ja.
Und welche privaten Wünsche bzw. Wünsche an die Blasmusikszene hast du?
Ich würde die Wünsche gleich, ist das ein Wunsch? Also ich würde sagen, das ist jetzt ein Wunsch, privat und an die Blasmusik.
Okay.
Ja, einfach Musik machen, egal wer jetzt auf der Bühne steht, nicht einschüchtern lassen und ja, wenn an die Mädels natürlich, an die Frauen. Nur weil ihr Frauen seid, könnt ihr genauso geil Musik machen. Lasst euch nicht unterkriegen, zeigt's den Leuten. Und schön wäre es natürlich, wenn da einfach kein Unterschied gemacht wird. Und es einfach um die Musik geht, das wäre mein Wunsch. Ja.
Okay.
Genau.
Schöne Worte zum Schluss. Vielen, vielen Dank, Kathi.
Ich sag danke. Hab mich sehr gefreut.
Das war die Folge mit Kathi H. Und ihr merkt, das Thema Frauen in der Blasmusik ist gar nicht so leicht zu beantworten. Immer wieder werde ich darauf angesprochen, gerade auch zum Beispiel auf dem Woodstock habe ich mit ganz vielen darüber gesprochen, natürlich auch vielen männlichen Kollegen, warum eigentlich so wenig Frauen da sind. Und wir können es uns teilweise sehr schwer erklären. Ihr merkt auch in dem Gespräch mit Kathi, es ist schwierig, eine Antwort zu finden. Sind es die Strukturen oder gibt es dafür andere Gründe? Ich will auf jeden Fall in der nächsten Zeit dem noch etwas nachgehen. Und wenn ihr da draußen eine Antwort habt, schreibt mich gerne an oder vermittelt mich gerne an Gesprächspartner und Partnerinnen, so dass wir diesem Thema vielleicht noch ein bisschen mehr Raum geben können. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann, und ihr habt das noch nicht getan, dann abonniert bitte meinen Podcast. Sagt es gerne weiter. Und dann bedanke ich mich noch bei meinen Supportern, nämlich Buffet Grandpont, der Melikus Akademie und dem Lungentrainer.de, für den Schnitt bei Leander Machern, für die Musik bei Dirk Mattes. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und sagt bis dahin, macht's gut, euer Andi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.